Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel mit den großen Erbinnen und Erben des Christentums und wir haben uns heute eine mögliche Kandidatin ausgesucht, die vielleicht gar nicht so selbstverständlich klingt als Erbin oder Erbe, ja. Nämlich die Kleinfamilie, Manu.
Genau, ich habe mal den provisorischen Titel gewählt, Flucht in die Kleinfamilie, aber das hat jetzt natürlich schon wieder etwas Abwertendes und so ist es gar nicht nur gemeint. Aber es ist, wir haben in der Diskussion, wir haben uns ja jetzt abgearbeitet an ganz großen gesellschaftsprägenden Ideen, Liberalismus, Materialismus, Evolution und so weiter und sind dann im Gespräch darauf gekommen, dass eigentlich eben auch diese Idee der Kleinfamilie ganz gut in diese Staffel passen würde.
Und ja, und das ist jetzt mal was ganz anderes, oder? Also wir haben es jetzt nicht mit einer Ideologie, einer Idee zu tun, sondern eigentlich mit einer gesellschaftsstrukturierenden Form. Und das klingt zunächst so abstrakt, aber wenn man sich das Ganze ein bisschen deutlich macht an der Geschichte, vielleicht an der Wirkungsgeschichte, die das Christentum hatte, wird das vielleicht viel plausibler.
Ja, und vielleicht starte ich aber mit einer Umfrage, die die große Zeitung Die Zeit gemacht hat, und zwar in diesem Bund Christ und Welt. Da haben sie ihre, ich glaube, das war unter den Newsletter-EmpfängerInnen, haben sie die Frage gestellt, was ist Lebenssinn? Was trägt, was hält mein Leben, was gibt mir Sinn? Und fast 3/4 der Befragten, 73,5%, haben geantwortet, die Familie. Und das war für mich gar nicht so überraschend. Also die Umfrageergebnisse jetzt in einer, würde ich sagen, kirchlich-christlich sozialisierten Bubble, dass da so viele Menschen zu Protokoll geben, ja doch, die Familie ist eigentlich so das Wichtigste, das Sinnstiftendste in meinem Leben.
Die Familie ist natürlich auch ein Container für die weiteren Begriffe, oder, die genannt werden. Also unter den Top 3 hatten wir ja auch noch die Liebe und Freunde.
Genau.
Und man könnte eigentlich sagen, Familie ist vielleicht so ein Ort, an dem sich das für viele Menschen verdichtet. Das, was sie an Liebe erleben, so wie sie Freundschaften pflegen, eine ganz enge, nahe, verlässliche Form von Beziehungen.
Ja, und ich glaube, das ist besonders in kirchlichen Kreisen, ist das verbreitet und nicht so überraschend. Ich glaube, das Christentum unserer Zeit und unserer Tage, muss auch sagen, wahrscheinlich das Christentum unserer Breitengrade, hat sich ganz besonders eng mit diesem Ethos der Familie verbunden, mit dieser bürgerlichen Kleinfamilie, könnte man ein bisschen schärfer stellen noch. Je christlicher, je frommer, desto familienfreundlicher, desto familienzentrierter. Zentrierter, könnte man vielleicht sagen. Natürlich, so hochreligiöse ChristInnen würden jetzt auf die Frage nach dem Lebenssinn nicht antworten Familie, sondern instinktiv sagen Jesus, das ist ja immer richtig. Aber unter dem Strich muss man doch sagen, dass auch und gerade eben unter Christen, auch und gerade in hochreligiösen Glaubenswelten natürlich die Familie so als die kleinste soziale Einheit ganz entscheidend ist für das Gemeindeleben, für die Glaubensweitergabe, für das Selbstverständnis der Gläubigen. Man kann sagen, die Gründung einer Familie ist eigentlich in christlichen Kreisen der Normalfall und Abweichungen davon sind grundsätzlich erklärungsbedürftig oder sogar rechtfertigungsbedürftig. Ich habe mir überlegt, ob nicht sogar diese auch Preoccupation, dieses Gewicht, das auch auf Familien- und Sexualmoral gelegt wird im Christentum überhaupt und ganz besonders in hochreligiösen Kreisen, ob das nicht einfach auch daran liegt, dass man der Familie einfach einen absolut entscheidenden Stellenwert zukommen lässt.
Ja, ich glaube, es ist ja tatsächlich nicht zu bestreiten, dass auch für jetzt gar nicht unbedingt, du nennst das immer hochreligiös oder sagen wir in Freikirchen oder so, die Familie diese Zentralstellung hat. Ich glaube auch, dass es in der Landeskirche so ziemlich der Normalfall ist, ja, dass man von der Familie ausgeht. Es gibt diesen Generationenbogen, also quasi von der Wiege bis zur Barre, mhm, orientieren sich dann kirchliche Angebote an Lebensabschnitten, die natürlich immer auch an wichtige Familienmomente gekoppelt sind, die mit Familienfesten gefeiert werden. Und quasi, wer jetzt nicht zu einer Familie gehört, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ist eher ein Fall für das diakonische, also für das helfende Handeln der Kirche.
Ja, 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 ja.
Und weniger jetzt jemand, der so für die normalen Angebote per se in Frage kommt. Das ist ein bisschen überspitzt, das ist natürlich nicht überall so. Jetzt hast du die Sexual- und Familienethik angesprochen, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Nicht nur jetzt zwischen, ich sag mal, Kirchen, die eher im Osten von Europa sind und Kirchen, die so liberale westliche Werte aufgesogen haben, sondern auch nochmal innerhalb dieser westlichen Kirchen selbst. Daran hängen dann Fragen wie gleichgeschlechtliche Ehe, Leihmutterschaft. All diese Themen kommen da sofort auf und sie sind hochideologisch, sind ganz stark aufgeladen. Was ich bei beidem eigentlich erstaunlich finde, ist, dass man ja jetzt nach der Lektüre des Neuen Testaments zum Beispiel gar nicht auf die Idee kommen würde, dass das die zentralen Punkte sind, an denen sich jetzt Kirche orientieren müsste. Also,
ja, absolut.
Ich will das jetzt nicht klären oder so, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Jesus irgendwie der Großideen- und Impulsgeber war für das glückliche Familienleben der Kleinfamilie, oder?
Nein, es ist ja sogar im Gegenteil ganz erstaunlich, dass Jesus als quasi als Rabbi oder Lehrer mit einer Jüngerschaft selber nach allem, was wir wissen, nicht verheiratet war und gerade keine Familie gegründet hat, sondern eigentlich würde man aus heutiger Perspektive sagen, ein höchst unbürgerliches Leben geführt hat, unstet, obdachlos, immer auf der Flucht quasi, auf der Reise zwischen den Dörfern und mit ganz vielen Menschen umgeben. Paulus war unverheiratet nach allem, was wir wissen. Und das ist also zwei der wichtigsten Figuren des Christentums und mit Jesus natürlich die zentrale Figur, hat eigentlich Ehelosigkeit und Familienlosigkeit, leibliche Familienlosigkeit vorgelebt und hat ja auch einige ganz provokative Spitzen gegen, ich sage jetzt mal, ein allzu beschaulich romantisches und enges Familienverständnis rausgehauen. Also es gibt doch
ja, und das ja wirklich zu einer Zeit, wo das echt einfach ungewöhnlich war.
Ja,
also
ja.
Es ist nicht so wie heute, wenn man sagt, ja, ich lebe eigentlich ganz gerne alleine und hab das quasi als Lebensform so gewählt, wie es verschiedene mögliche Lebensformen gibt, sondern das ist schon eine sehr schräge Lebensform zu dieser Zeit. Also
ja, ja.
Keine Frau zu haben.
Genau, also man hätte damals nicht gefragt, ja, bist du verheiratet oder bist du Single? So, das war nicht wirklich eine gleichwertige Option für die allermeisten. Es gab immer Ausnahmen, aber insgesamt muss man sagen, eine normale Biografie, ein richtiger Lebenslauf führt irgendwann in eine Ehe und meistens sehr, sehr früh. Also man hat ja früh geheiratet und das war eigentlich schon die Ehelosigkeit Jesu an sich, war wahrscheinlich vielen irgendwo ein Dorn im Auge. Und wenn er dann noch solche Sachen sagt, so quasi seine Mutter an einer Stelle ganz forsch zurückweist oder seine Familie, die zu ihm gelangen will und er sagt, ach, die müssen jetzt nicht kommen, meine Brüder, meine Familie, das seid ihr, die ihr mir nachfolgt und eigentlich diese Familienbande zurückstellt hinter die Verbindung, die zwischen ihm und seinen Nachfolgern besteht und Nachfolgerinnen. Ja. Das ist eigentlich ziemlich provokativ.
Genau. Und da kämpft er gegen eine ja auch in seiner eigenen Kultur ganz stark verwurzelte Lebensform an. Eigentlich die Sippe, die Sippschaft, oder? Also dieser ganze Ethos, der ja zum Beispiel auch in den 10 Geboten begegnet mit Ehre Vater und Mutter,
ja,
zielt ja eigentlich darauf ab, dass man ein grundsätzliches Gesellschaftssystem hat, in dem Kinder zu ihren Eltern schauen, Eltern zu diesen Kindern schauen, aber eben nicht im Sinne einer Kleinfamilie, sondern eher so, wie wir das heute vielleicht Clan oder Sippe nennen würden. Und dem stellt er gegenüber diejenigen, die ihm nachfolgen. Also die ihm nachfolgen, sind nicht die, die zu einer Sippschaft oder Familie gehören, sondern sie gehören zu ihm.
Ja. Ja, genau. Und eigentlich kann man sagen, dieser Trend setzt sich in der Geschichte der Kirche zuerst einmal fort. Also die Kirche auch dann bis ins Mittelalter hinein oder sogar sehr, sehr prononciert im Mittelalter hat eigentlich die Familie dekonstruiert. Diese Großfamilie, diese Clanfamilie, dieses Sippschaftverständnis hat ganz stark dafür gearbeitet, dieses Familienverständnis aufzusprengen. Und das ist jetzt nicht unbedingt jedem klar und leuchtet vielleicht auch nicht unmittelbar ein, weil sich das Christentum heute mit diesem Familienethos so eng verbindet. Aber ganz über Jahrhunderte hinweg sind die Impulse eigentlich in eine andere Richtung gegangen oder zumindest in Richtung von Auflösung dieser Sippschaften, dieser Clanstrukturen, die in der katholischen Kirche des Mittelalters, da wurden auch eine ganze Reihe von Heiratsgesetzen, Heiratsverboten erlassen, die eben diese Clanbildung unterbunden hat, also diese ganzen, dass man seine Cousins und Cousinen heiratet, dass man, wie hieß das nochmal, die Leviratsehe, dass wenn jemand stirbt, dass dann die verbliebene Person einen Bruder, die Frau einen Bruder des Verstorbenen heiratet und so. Das waren alles eigentlich etablierte Systeme zum Erhalt dieser Clan-Strukturen, dieser Großfamilien, und die Kirche hat das ganz bewusst unterbunden. Man kann sich jetzt fragen, warum. Die Einsichten in die vielleicht genetisch unvorteilhaften Folgen von Vettern, Ehen und so, die waren ja da noch nicht vorhanden. Ich glaube, es ging
Also ja. ich glaube auch, es ging ein bisschen noch um was anderes, oder? Also ja. Weil diese ganze Idee der Leviratsehe kommt ja eigentlich daher, dass man sagt, naja, die zurückbleibende Frau quasi, die kann ja gar nicht für sich selbst sorgen. Was soll denn mit ihr passieren? Ja. Und innerhalb dieser patriarchalen Struktur kann einfach nur ein anderer Pater Familias an diese Stelle rücken, also ein anderer Mann.
Ja.
Und jetzt haben wir im Mittelalter erstens Zünfte, die entstehen, die das Leben der Menschen prägen, die das Wirtschaftsleben regeln. Wir haben starke Klostergemeinschaften, die auftauchen. Also es entstehen auch Alternativen, um diese clanartig organisierte Struktur eigentlich aufzufangen. Also die braucht's dann gar nicht mehr unbedingt.
Ja, ja, und also das würde ich unbedingt unterschreiben, dass die Idee der Leviratsehe natürlich auch den Schutz der Frau im Sinn hatte. Es hatte aber für die Kirche natürlich auch zur Folge, dass Erbschaften innerhalb der Familie immer weitergegeben wurden und dass auch in der Großfamilie hat man sich quasi immer gegenseitig weiter vererbt, und durch das Aufbrechen dieser Strukturen hat die Kirche ganz viele Erbschaften quasi dann übernehmen können. Also hat man die Kirche dann als Erbin eingesetzt. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht einfach nur missgünstig, wenn man auch solche ökonomischen Faktoren als Motivation mit einbezieht. Aber dazu kommt wahrscheinlich auch, dass die Kirche zumindest im besten Fall halt auch soziale Strukturen geschaffen hat, die dafür gesorgt haben, dass Menschen vielleicht nicht gesellschaftlich zwischen Stuhl und Bank fallen, weil sie ihren Mann verlieren, sondern dass die Kirche im besten Fall sich um solche Menschen dann auch gekümmert hat. Also das ist natürlich ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis.
Ja. Und dann diese Idee, dass die Kirche etwas ist, was eigentlich jetzt familiären, wirtschaftlichen Interessen nochmal übergeordnet ist, also dass sie die Bezugsgemeinschaft ist, die finden wir ja schon in der Apostelgeschichte, wenn zum Beispiel diese Geschichte von Hananias und Sapphira erzählt wird, oder? Die nicht alles teilen wollen und dann quasi durch einen Fluch sterben. Das ist natürlich eine sehr drastische Geschichte, aber die Grundidee, glaube ich, ist da schon drin. Also nicht das Blut, nicht die Blutsbande ist ja das Entscheidende, was uns Menschen verbindet, sondern der Glaube an Christus, die Taufe, die Gemeinschaft vor Gott. Also um es jetzt mal so zu sagen.
Ja, genau.
Das hat eine wirtschaftliche Seite. Es hat dann auch eine Seite, die für einzelne Menschen zu einer Art Befreiungsgeschichte werden konnte. Und das Ganze hat sich dann, ich würde jetzt mal ein bisschen nach vorne switchen, so in der Moderne nochmal auf zwei unterschiedliche Arten ausdifferenziert. Das eine ist so diese romantische Vorstellung von Liebe, die aufkommt. Also die Ehe ist nicht ein wirtschaftliches Zweckbündnis, um den Widrigkeiten der Welt zu trotzen, sondern ganz spontan regt sich die Liebe in zwei Menschen, die einander begegnen und sich Treue schwören ein Leben lang und jeden Tag wieder aufstehen und denken, meine Fresse, bin ich verliebt, wie schön, dass er noch da ist.
Ja, genau. Und das ist ja auch witzig, dass in vielen Diskussionen um Familienethik, Eheethik, Sexualethik und so weiter, dass oft dann dieses auch sehr romantisierte Verständnis von Beziehung, von Ehebeziehung zurückprojiziert wird in antike Zeiten, dass man das Gefühl hat, wenn in den biblischen Überlieferungen die Rede ist, dass zwei Menschen geheiratet haben oder es heißt dann, er nahm sie zur Frau, das sollte eigentlich schon ein bisschen ein Indiz sein, dass es, dass die Verhältnisse ein bisschen anders waren, aber man projiziert das dann gerne zurück und denkt, ach, das ist eine Love Story, die haben sich dann irgendwie hinter der großen Eiche zum ersten Mal geküsst und und sich dann Liebesbriefe geschrieben, jahrelang und sich angenähert und so. Das sind natürlich unzulässige Rückprojektionen. Natürlich heißt es nicht, dass es in der Antike keine Ehepaare gegeben hat, die sich ernsthaft und authentisch geliebt haben, aber das war weder der Anlass noch der tiefere Sinn einer Ehebeziehung. Diese Liebesbeziehung, das kam im besten Falle dazu, aber es waren ganz, ganz handfeste, auch existenzielle Fragen dahinter, also Sicherung der Nachkommenschaft, Sicherung seiner eigenen Versorgung im Alter und so weiter. Ganz viele gesellschaftliche auch Konventionen, die damit zu tun hatten. Dieses romantisierte Verständnis, bei dem dann auch Kinder eigentlich eher eine Option oder als Frucht der Liebe halt dann, das ist ein neuzeitliches Phänomen.
Genau, man merkt ja auch noch, in den 10 Geboten, oder? Da ist das, was wir heute vielleicht Eherecht nennen würden, ist eigentlich eine Frage des Besitzes. Also wem gehört die Frau? Wer hat einen Anspruch darauf? Und ganz ähnlich ja auch in der David- und Bathseba-Geschichte, oder? Also das Schlimme ist ja nicht, dass er irgendwie sexuell unkeusch war oder sowas, sondern das Schlimme ist, dass er jemandem, der ihm treu war, etwas weggenommen hat, was dem gehört.
Ja.
Das ist der eigentliche Skandal.
Ja, genau.
Jetzt haben wir ja nicht nur das Aufkommen dieser Kleinfamilie mit diesen ganzen warmen romantischen Gefühlen, sondern religiös verbindet sich mit dieser Kleinfamilie plötzlich ganz viel. Also es ist der Ort religiöser Bildung, es ist der Ort, an dem religiöse Tradition gelebt und weitergegeben wird. Die Kleinfamilie im 19. Jahrhundert wird eigentlich zur Keimzelle religiöser Sozialisierung und Praxis.
Ja.
Ganz stark im Pietismus, diese pietistischen Formen von Hausandachten, die durchgeführt werden, können sich dann auch wieder mehrere Familien miteinander verbinden, aber es sind halt Familien. die da zusammenkommen. Familien werden zu wichtigen Treibern und Zellen des Christentums.
Ja, ja, und man könnte sogar sagen, dass das zusammenhängt oder dass die Kirche sich mit dieser Vorstellung der Kleinfamilie sehr stark verbunden hat, weil sie merken, dass im Zuge der Säkularisierung ihre gesellschaftliche Deutungsmacht immer mehr schwindet, dass sie quasi institutionell immer weniger Trumpfe in der Hand hat. Und diese Konzentration auf die Kleinfamilie stellt eigentlich auch ein Stück weit den Selbsterhalt der christlichen Kirche sicher, dass man sagt, hier passiert jetzt eben Prägung, Weitergabe des Glaubens, hier ist die Kirche noch im Dorf. Und, ja. Und darauf hat sich das Christentum in unserem Breitengraden zumindest dann sehr eingeschossen. Und das führt dann eigentlich zu heute oft selbstverständlichen Vorstellungen eben der christlichen, bürgerlichen Kleinfamilie mit einem Häuschen und einer Doppelgarage und einem Tomatengärtchen und einem Hund und so weiter. Das ist jetzt mitnichten einfach ein selbstverständliches Ideal des Christentums durch alle Zeiten hindurch.
Nein, und genau so, oder, wie diese Kleinfamilie Steuern bezahlt und gegenüber dem Staat ihre Pflicht leistet, tut sie das auch gegenüber der Kirche. Also ja. Auch aus einer ökonomischen Perspektive ist die Familie ganz entscheidend. Wenn nämlich die Eltern ihre Kinder nicht christlich sozialisieren, und diese Entscheidung liegt bei ihnen, da hat niemand sonst einen Einfluss drauf, dann werden die zukünftig keine Kleinfamilien sein, die zur Kirche gehören. Ja. Und das ist ein ökonomischer Riesenschaden, oder?
Ja, ja. Es gibt ja eine faszinierende These, ich habe dir das noch im Vorfeld noch zugespielt, von diesem Joseph Henrich, heißt er, glaube ich, ein amerikanischer, ich weiß gar nicht, was er ist, Anthropologe, Soziologe, Psychologe, der ein sehr fettes Buch geschrieben hat, auf Englisch heißt es Weird, und die Anfangsbuchstaben stehen irgendwie für, was war das nochmal?
Western
Educated,
Industrialized, Rich and Democratic.
Democratic, genau. Und er stellt sich die Frage, wie ist es eigentlich möglich geworden, dass ausgerechnet dieses westliche Mindset, diese westliche Kultur sich weltweit durchgesetzt hat und eigentlich zum Erfolgsmodell rund um den Globus geworden ist. Im Jahr 1000 nach Christus ist das überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Da war der arabische Raum und auch in China waren die Kulturen viel weiter fortgeschritten. Die Kreuzritter haben im arabischen Raum gestaunt über die hochentwickelte Kultur und Gesellschaft, die sie dort angetroffen haben. Da war eigentlich der europäische Westen weit im Rückstand, und ein paar hundert Jahre später ist dieses westliche Modell eigentlich zu dem Erfolgsmodell geworden. Und witzig ist an dieser These, es ist ein dickes Buch, sehr komplex und so mit tausend empirischen Belegen, aber witzig an diesem Buch oder an der Hauptthese ist seine Idee, dass eben diese Entwicklung der katholischen Kleinfamilie, also diese Bemühungen der Kirche, diese Clan- und Sippenstrukturen aufzubrechen und eigentlich einen Individualisierungsschub anzutreiben damit, dass der Einzelne oder die einzelne Kleinfamilie ein Stück weit auf sich gestellt ist, dass man Geschäfte nicht mehr einfach nur im Clan und in der Sippe macht, sondern mit Leuten geschäftet, die man nicht kennt und denen man einfach so auch Vertrauen schenkt oder mit denen man Abmachungen trifft und so weiter, dass das ja. Der Ganze erbringt. Es ist vielleicht ein bisschen grob gebürstet, aber es ist nicht ohne Evidenz, dass er das Erfolgsmodell der westlichen Gesellschaften auf diese Aufbrechung der Clanstrukturen und diese Hervorbringung der individuellen Kleinfamilie zurückführt. Und er hat so einen Test, den man natürlich auch wirklich durchgeführt hat mit Leuten. Man kann da eigentlich sehr gut so als Wasserscheide kann man feststellen, ob jemand eben zu den Weird People, zu diesen westlichen, seltsamen Menschen gehört. Wenn man fragt, wer bist du? Beschreibe dich. Und westlich geprägte Menschen beschreiben sich im Rückgriff auf ihre Individualität und ihre individuellen Errungenschaften. die nennen ihren Beruf, die nennen ihre Hobbys, die nennen ihre Leidenschaften, die sagen irgendwie, keine Ahnung, wo sie wohnen und so weiter. Und Menschen, die nicht weird, nicht in diesem westlichen Mindset sich bewegen, die referieren auf ihre Familie. Die sagen, ich bin der Sohn des so und so, ich bin der Enkel des so und so, ich bin Teil dieser Sippe, die haben ein holistisches, ein ganzheitliches und ein sehr stark auch clan-orientiertes Denken, während westliche Menschen ein individualistisches und analytisches Denken haben. Und er sagt, das ist der Schlüssel zur Entwicklung der Wissenschaften, der Aufklärung der westlichen Gesellschaft überhaupt. Also ein kleiner Buchtipp am Rande, das ist echt mal, wenn jemand mal eine ganz überraschende These verfolgen will, dann muss er sich dieses Joseph Henrich Buch zu Gemüte führen.
Ich glaube, wir können jetzt gar nicht auf die Details dieser verschiedenen Thesen eingehen, aber was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist, dass die Kleinfamilie nicht die Alternative zum Individualismus ist, sondern eine Ausdrucksform, in der sich Individualismus realisiert.
Ja, sehr also schön, ja.
Die Kleinfamilie gehört zu dieser Freiheitsgeschichte selbst. Und jetzt probieren wir mal den großen Bogen aufzuspannen, weil wir ja eigentlich drüber sprechen wollen, nicht wie hat sich Familie in Geschichte und Gegenwart entwickelt, sondern inwiefern kommt sie als Erbin des Christentums in Betracht. Dann könnte man etwas zugespitzt sagen, wir haben zunächst eine Bewegung, in der das Christentum die Clanstruktur, die Großfamilie, die patriarchisch organisierte Sippschaft aufbricht. Und das durchaus auch tut mit einem eigenen zentralen Machtanspruch. Ja. In einer nächsten Phase kommen dann diese Kleinfamilien zu einer vielleicht schon fast bürgerlichen, mindestens bildungsmäßigen Eigenständigkeit, werden zu wichtigen Trägerinnen, Trägern von Religion, von der Weitergabe des Christentums, von der Verbindung zu Kirche. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Und dann sind wir eigentlich in der Gegenwart und können die These dann diskutieren. Heute ist es dann wiederum so, dass die Kleinfamilie sehr selektiv auf das zugreifen kann, was das Christentum ihr an Symbolbeständen, an kulturellen Beständen vorgibt und sich daraus eigentlich so etwas wie eine Familienreligion, ein Familienbrauch, vielleicht auch eine Familientradition zimmern.
Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, diese Familientradition, diese Kleinfamilienkultur, die kann dann diese christlichen Eierschalen auch abstreifen und merkt, dass das eben auch so sehr erfüllend und sinnstiftend sein kann. Es ist ja auch witzig, diese Umfrage, mit der ich eingestiegen bin bei Christ und Welt, die ist jetzt unter kirchlich sozialisierten Menschen sicher mehrheitlich erfolgt, aber ich habe unzählige Beispiele aus meiner Umgebung, Freundes- und Bekanntenkreis von Menschen, die nicht christlich oder kirchlich sozialisiert sind und die das genauso sagen würden. Und die genauso sagen würden, ja, das gibt meinem Leben Sinn, das erfüllt mich. Und da verbindet es sich aber nicht mit einem christlich-traditionellen Glaubensbestand, sondern, also es gibt ja auch diese witzigen, hast du bestimmt auch irgendwie Schulfreunde, wo man denkt, ja, die werden nie zur Ruhe kommen. Also wirklich so diese ganz wilden,
die Getriebenen,
die Promisken, die wirklich so jeden Morgen irgendwie neben jemand anderem aufwachen und die übers Wochenende sich die Kante geben, dass sie sich nicht mehr erinnern können, was sie eigentlich erlebt haben. Und da denkt man ja,
also ich hatte nie solche Freunde, aber ich habe davon gehört, ja.
Ja, genau. Ich habe das jetzt so gezeichnet, weißt du, so, ja, egal. Ich kenne dich ja, Stefan. Aber was ich sagen wollte, ist, es gibt solche Menschen, wo man denkt, ja, die werden wahrscheinlich früh sterben oder ihr Leben lang sich irgendwie da die Hörner abstoßen und dann irgendwann trifft man sie wieder und sie wohnen irgendwo in Hinterpupfendüllingen, irgendwo im Kraut mit zwei kleinen Kindern und einer Ehefrau und sind total glücklich und haben sich völlig bürgerlich eingelebt, gehen jeden Samstagabend um 22:30 zu Bett und so und man fasst es kaum. Und die haben haben sich dann in diesem kleinbürgerlichen Zuhause, in der Kleinfamilie eingerichtet und finden da Sinn und Erfüllung, aber ganz ohne Christentum eigentlich.
Und ich glaube, das ist halt das, was man zum Beispiel an diesen großen christlichen Festen fast am besten ablesen kann. Weil sie werden ja gefeiert. Und aus der Perspektive der Theologie stellen wir dann immer wieder diese ganz tiefe Sinnfrage und fragen uns, ist in diesem Osterfest, was wir in unserer Gesellschaft feiern, ist da wirklich noch Christus drin? Ist da wirklich noch Auferstehung drin? Und verfehlen damit völlig das Bedürfnis, das Menschen haben, die das feiern, weil die fragen sich ja nicht, inwiefern drückt der Osterhase den Christus adäquat aus und stehen die Eier für die Gnade Gottes, die in der Auferstehung sichtbar wird, sondern die haben ja Familien, in denen areligiöse Menschen, sehr spirituelle Menschen, Menschen, die ganz verschiedene Dinge glauben, sich dann um einen Tisch versammeln, man bruncht zusammen und diese Ostereier und diese ganzen Traditionsbestände bilden ja eher den Rahmen, in dem diese Individualität integriert werden kann in ein Familiensetting. Das ist ja der Sinn dieser Formen. Die verständigen sich ja nicht über ihren Glauben und setzen sich dann zusammen und ja, essen Frühstückseier, oder?
Ja, ja. Genau, da geht's dann um etwas anderes und eben da kann man dann im Sinne unserer Staffel tatsächlich die berechtigte Frage stellen, inwiefern hat dieses westlich-bürgerliche Kleinfamilienmodell das Christentum auch abgelöst? Also inwiefern, man könnte auch sagen, hat sich die Sache noch einmal gedreht? Also das Christentum hat zuerst diese Großfamilie, diese Clans, diese Sippschaften eigentlich aufgelöst und jetzt und zu einer Hervorbringung von Kleinfamilien beigetragen und jetzt übernehmen diese Kleinfamilien und emanzipieren sich vom Christentum selber. Also das durchaus im Sinne der Staffelidee könnte man sich diese Frage schon stellen.
Oder man spürt das ja auch in der reformierten Landeskirche noch, dass damit nicht allen wohl ist. Also wenn zum Beispiel Eltern kommen und sagen, ja, sie möchten gerne ihr Kind taufen lassen, aber wirklich im Familienrahmen und am liebsten an dieser Lichtung im Wald. Ja. Und es wäre schön, wenn die Cousine noch etwas auf der Querflöte spielen kann dazu. Und es ist wichtig, dass man die Hunde mitnehmen kann. Es ist einfach so als Beispiel. Ja, genau. Es kommt ja wirklich so vor. Hochzeiten noch viel krasser, oder? Ja. Dann gibt's tatsächlich etwas in Pfarrschaft, in Kirche, in Kirchenleitung, das sagt, ja, aber seid ihr eigentlich verrückt? Also wir sind doch keine Event-Location, wir machen doch nicht Veranstaltungen für eure Familienfeiern, das hier ist die Kirche. Und ja, trotzdem spürt man, oder, eins nach dem anderen fällt und passt sich an. Also die Kirche beginnt immer wie mehr sich als Dienstleisterin dieser, ja, vielleicht kleinfamiliären Grundstruktur zu verstehen, weil sie irgendwo froh sind, dass sie da mit ihren Symbolbeständen und Angeboten überhaupt noch andocken können. Also die Deutungshoheit haben sie schon lange verloren darüber, oder? Ja, ja. Was Taufe ist, ja, ist mein Lieblingsbeispiel, oder? Da können wir noch so sehr erzählen, der alte Sünder wird ersäuft und mit Christus lebt der neue Mensch, der aus dem Wasser gehoben wird. Das denkt sich genau keiner mehr, der sein Kind taufen lässt, oder? Oder Konfirmation. Konfirmation ist so einer klassischen Rite de Passage geworden, wo man sagt, wow, jetzt ist mein Kind schon so groß, man verdrückt ein Tränchen, ist irgendwie auch stolz, dass die jetzt da vorne in der Kirche stehen können und etwas erzählen und wünscht ihnen einfach nur das Beste. Aber wer trifft sich da in der Kirche? Das sind alles Familien, oder? Also man hat dann tatsächlich 300-400 Leute in der Kirche, aber wenn man sich's anschaut, sind einfach 15 Familien, die jetzt da sind, oder? Und mit ihrem Kind feiern und ihm das Beste wünschen. Ich mache das überhaupt nicht schlecht. Es ist mir nur wichtig zu sehen, dass die Kirche selbst nicht mehr die Deutungshoheit hat darüber, was sie da feiert oder aufführt.
Ja, ja, absolut. Und gleichzeitig hat die Kirche nach wie vor ein Interesse, eben diese Feiern und diese Symbolbestände hochzuhalten, weil es auch, also ich sage jetzt mal, natürlich bringt sie eine Überzeugung mit, dass in diesen Festen, die da gefeiert werden, eben auch ganz tiefe christliche Wahrheiten zelebriert werden und so. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es dient natürlich auch dem Selbsterhalt der Kirche, diesen Zyklus aufrechtzuerhalten von der Geburt, von der Taufe, da werden neue kirchensteuerzahlende Mitglieder generiert und so, und dann wird geheiratet und witzigerweise ist so eine gegenseitige Verbindung, die sich nur langsam löst. Also man kann schon sagen, sie löst sich schon. Es gibt einen bemerkenswerten und bedenklichen Traditionsabbruch jetzt im Übergang zu neuen Generationen. Das spürt man bei Taufen, bei Konfirmationen, bei Hochzeiten sicher auch. Aber es löst sich langsam, weil auch, man hat das Gefühl, auch gesellschaftlich vielleicht dieses Bewusstsein noch vorhanden ist, dass die Kirche eben eigentlich die Heiligkeit dieser Kleinfamilie ein Stück weit verbürgt hat. Weißt du, mit der Ehe, die geschlossen wird, im Namen Gottes, ja, werden Menschen getraut und so. Und irgendwo, man ist vielleicht nicht mehr so kirchlich und man besucht Gottesdienste nicht wirklich regelmäßig. Aber in der Kirche heiraten und sich so in diesen Raum hineinzubegeben, das ist dann vielen doch noch wichtig.
Ja, also vielleicht zwei Dinge. Das erste ganz kurz. Ich glaube, du hast auch nicht so gemeint, aber ich sehe das schon nicht so, dass die Kirche jetzt aus einem rein ökonomischen Kalkül ein Interesse hat, dass diese Kasualien noch gebraucht werden. Das glaube ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, es geht ihr wirklich darum, irgendwo noch einen Ort zu haben, wo sie gesellschaftlich anschließen kann an Menschen, ja, außerhalb einer sehr klein gewordenen Kerngemeinde. So, natürlich hat das auch ökonomische Folgen, aber ich glaube schon der Hauptimpetus da drin ist tatsächlich, dass man sagt, hey, da haben wir doch noch Relevanz für Menschen, die wir sonst nicht sehen, etc.
Ja, absolut. Aber das habe ich auch gemeint.
Nein, ich denke auch, dass du es so gemeint hast.
Ich habe auch gesagt, es ist der Glaube vorhanden, dass das wirklich wichtig, ja, und richtig, genau, ist. Weißt du, da habe ich keinen Zweifel daran. Ja. Aber es dient natürlich auch dem Selbsterhalt der Kirche, dass dieser, wenn das alles auseinanderbricht, dann muss man die Kirche wirklich neu erfinden.
Ja, genau. Und vielleicht, und da, das ist jetzt eigentlich mein Hauptpunkt, vielleicht ist das aber genau der Punkt. Vielleicht müsste man das wirklich tun. Oder? Weil, wenn man Kirche als eine Anbieterin und eine Dienstleisterin für Kleinfamilien versteht, dann ist das halt für sehr viele Menschen in sehr vielen Lebensphasen gar nicht relevant.
Ja.
Und es steht in einer ungeheuren Konkurrenz zu anderen Angeboten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, für wen könnte denn eine Kirche, die stark auf die Kleinfamilie abhebt, nicht interessant sein, dann fallen mir ganz viele Menschen ein. Das sind alle die anfangen, sich in ihrer persönlichen Entwicklung auf irgendeine Art und Weise von ihrer Kleinfamilie zu lösen. Also Teenager, junge Erwachsene, Menschen, die vielleicht diese erste Schulausbildung abgeschlossen haben. Und tatsächlich merken wir ja da auch, da besteht kaum eine Bindungskraft mehr zur Kirche. Also wenn du jemanden aus der Kirche raushaben willst, konfirmier ihn, oder? Weil dann sind sie weg. Und das hat aber nichts mit der Konfirmation zu tun. Die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden erinnern sich sehr positiv an den Konfunterrichten, an die Konfirmation, sondern es hat schlicht damit zu tun, dass dieser Familienrahmen rein biografisch nicht mehr der Hauptorientierungsrahmen bleibt für diese Menschen dann in der Folge. Und dann denke ich mir, oder junge Erwachsene, die leben vielleicht gar nicht mehr am Ort, wo ihre Familie war, wo die Kirchgemeinde war, etc. Also müsste da irgendwie ein ganz anderer Anschluss passieren können als über die Kleinfamilie. Und dann kommt der große Punkt, man heiratet, ja, heiratet man noch kirchlich. Die wenigsten Reformierten tun das. Also es gibt mehr reformierte Paare, die nicht kirchlich heiraten, als solche, die kirchlich heiraten.
Ja, krass.
Und das heißt, da scheint man dann irgendwie den Zugriff doch nicht zu haben. Und was bedeutet das dann für Taufe etc.? Oder man könnte es jetzt immer weiterführen. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, Kleinfamilien können erstens ganz grundsätzlich sehr gut ohne Kirche leben und sie brauchen gar keine wahnsinnig intensive Bindung an Kirche. Das andere Modell, und das ist also das eher jetzt pietistisch geprägte Modell, ist das, wo ja diese Familien selbst Kirche machen. Also ein Modell, in dem nicht Kirche ein Angebot für Familien macht, sondern wo Familien selbst diejenigen sind, die Kirche gestalten zusammen.
Ja.
Und das wiederum kann ich mir ungeheuer stark vorstellen, oder?
Ja, das habe ich auch immer mal wieder erlebt. Also ich bin zeitweise in einer charismatischen Gemeinde gewesen als Jugendlicher. Das war tatsächlich, die wurde gegründet als Zusammenschluss mehrerer junger Familien, die gesagt haben, wir feiern gemeinsam Gottesdienste und laden Leute ein und so. Und das war auch immer ein unglaubliches Kuddelmuddel. Da sind die Kinder quasi im Gottesdienst während der Predigt durch die Stuhlreihen gekrabbelt und haben hinten irgendwelche Plüschtiere nach vorne geworfen und so. Also wäre da nicht eine unglaublich große Frustrations- und Stresstoleranz gegenüber Kleinkindern hatte, der hat da keinen Gottesdienst überlebt. Ja. Mir fällt jetzt zu dem, was du ausgeführt hast, ich finde das super interessant, auch wie du das jetzt mit Teenagern und Jugendlichen auch herleitest und sagst, da findet eine Loslösung von ihrer angestammten Kleinfamilie statt, auch eine gesunde, natürliche Loslösung, die aber dann irgendwie auch zu einer gewissen Entfremdung von einer Kirche führt, die sich auf dieses Zielpublikum derart eingeschossen hat. Was mir hier in den Sinn kommt, ist auch diese Milieuperspektive. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Kirche vor allem in jenen Milieus beheimatet ist und ihre aktiven Kerngemeindemitglieder vor allem aus jenen Milieus rekrutiert oder kommen, die eben zu den bürgerlich kleinfamiliären Milieus gehören, in denen quasi traditionelle bürgerliche Familienbildung und Pflege noch richtig hochgehalten werden und dass Milieus, in denen eher so alternative Lebenskonstruktionen und Lebensmodelle vielleicht auch sich Raum verschaffen, auch ein bisschen eben expeditivere, experimentellere, performativere, unstetere, könnte man auch sagen, Milieus, da ist die Kirche sehr, sehr schwach verwurzelt. Und ich habe das live und in Farbe immer wieder erlebt, dass Menschen sich interessiert haben für eine Kirche, jetzt in meinem Fall für eine Freikirche, für eine evangelikale Freikirche, und dann so angefangen haben anzudocken und dann gemerkt haben, nee, also mit ihrem Lebenskonzept oder mit ihrem Lebensentwurf, die waren dann vielleicht Single und hatten auch gar nicht die Absicht, über kurz oder lang jetzt gerade sich einen Partner zu suchen und eine Kleinfamilie zu gründen. Und die haben sich dann da auch wirklich nicht langfristig wohlgefühlt, weil irgendwo, das war wie nicht ihre Lebenswelt, weißt du?
Ich glaube, das ist so das eine, oder? Es ist, glaube ich, für Freikirchen sehr schwierig geworden, ihre eigenen Dogmen und Setzungen durchzusetzen in der Gesellschaften, der wir sind, oder? Also, sag jetzt mal so die Idee, kein Sex vor der Ehe, erst zusammenziehen, wenn man verheiratet ist, etc. Also jetzt so diese ganze Schiene.
Ja.
Die ist ja schon schwierig aufrecht zu erhalten in Milieus, in denen man vielleicht gar nicht heiratet oder sicher nicht, bevor man 30 ist. Oder? Und sich dann vorzustellen, was das für das Leben, für das Liebesleben, für die Sexualität dieser Menschen, ich meine, das ist ja gar nicht auszudenken. Das macht ja keiner. Also, was ist dann die Alternative? Die Alternative ist halt, du heiratest mit 19 und dann brauchst du ganz viel Seelsorge und ja, ganz, ganz viel geistliche Begleitung, um das irgendwie in Gang zu halten, was du da in jugendlichem Leichtsinn gestartet hast, oder? Und das ist natürlich auch ein eigener Markt. Aber wenn wir es jetzt auch kritisch auf die Landeskirchen beziehen, oder? Dann kann man sagen, ja, also wer aus diesen ganzen lebensweltlichen Milieus hat denn überhaupt Lust, sich einfach irgendwo mit ganz vielen Familien zu treffen? Also es gibt ja Menschen, die das haben. Die haben Lust, sich da zu treffen. Nur muss man sich dann nochmal fragen, ja, warum wollen die das gerade in der Kirche machen? Das wäre so das eine Ausschlusskriterium. Und das andere ist, gibt dann natürlich schon auch viele Menschen, die zum Beispiel nicht mal gerne zu einem Elternabend gehen. oder die auch ganz froh sind, wenn der Turnverein vielleicht mit einer Mitgliederversammlung im Jahr durchkommt. Oder weil man quasi wie sagt, ja, ich habe doch mein Sozialleben schon ganz anders, so quasi über Wahlbekanntschaften und Verwandtschaften organisiert und ich will mich nicht in eine Vereinsstruktur hineingeben. Und die andere Chance besteht dann für Menschen, die sagen, und das würde ich aber, das wären jetzt gar nicht Leute, die irgendwie kleinbürgerlich ihre eigenen vier Wände heiligen wollen, sondern das andere, was entsteht als Trend, sind so diese Kooperativen. Die gibt säkular, also wo ganze Überbauungen gekauft werden, wo man dann sagt, okay, da haben wir Gemeinschaftsräume, es müssen nicht alle immer Einzelessen zubereiten, wir machen das zusammen etc. Und genau so gibt's das natürlich auch nochmal christlich gestreamt, oder so in dieser kommunitären Lebensform.
Ja, und das wären dann ja ernsthafte Alternativen für Menschen, die in dieses Kleinfamilienmodell nicht reinpassen oder nicht reinpassen wollen oder die es auch rausgekugelt hat. Also man muss sagen, es ist ja, also ich möchte beides sagen. Ich glaube, die Stärkung und Betonung der Kleinfamilie durch die Kirche und durch das Christentum. Es gibt übrigens dieses Buch Dominion von Tom Holland. Der kommt ja jetzt dann an dieses Forum
für Glauben und Gesellschaft. Den treppen wir in Fribourg.
Genau. Den
also pass auf, was du sagst. Sagst du etwas Nettes?
Nee, ich sag was Nettes, weil ich finde das sehr faszinierend. Der kommt als Historiker an die Sache ran und versucht eigentlich herauszufinden, was quasi so wirklich im Untergrund subkutan in unserer Gesellschaft die bestimmenden Einflussfaktoren sind und merkt, wie sehr sich auch ganz viel Funktionierendes in unserer Gesellschaft und viel Bewährtes eigentlich dem Christentum verdankt. Also der Solidaritätsgedanke, auch der Schutz von Schwachen, von Menschen, die sonst übervorteilt werden oder zwischen die Räder kommen. Und er weist nach, wie sehr das auf das Christentum zurückgeht. Und bei ihm hat auch diese Vorstellung der Ehe, auch der monogamen Beziehung, auch der sexuellen Exklusivität und so, der Überwindung von Promiskuität zugunsten einer monogamen Beziehung, das macht er sehr stark, dass das wirklich sich dem entscheidenden Christentum verdankt und dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden, die zumindest für Frauen und Kinder ziemlich sicher keine bessere Welt wäre, wenn die Familien- und Sexualethik des Römischen Reiches, der Antike oder anderer Orte sich ungebrochen fortgesetzt hätte. Und ich finde, dass man kann das stark machen, das ist auch eine soziale Errungenschaft, diese Stärkung der Familie. Aber man muss eben das andere auch sagen, es gibt viele Gruppen von Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig nicht in dieses System passen, denen das Leben dann zuweilen auch sehr schwer gemacht wurde. Also ich denke nur an das Schicksal von zum Beispiel von geschiedenen Menschen über lange Zeit hinweg in christlichen Kirchen, wie rechtfertigungsbedürftig ihr Leben war, das Schicksal von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel, die man vielleicht sozial getragen hat, aber dann doch auch irgendwie beargwöhnt hat, weil es bei ihnen dieses Modell nicht aufgegangen ist. Und da reden wir noch gar nicht von queeren Menschen oder von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich diesem bürgerlich kleinfamiliären Leben nicht anschließen wollen, die hatten schon auf weiten Strecken einen schweren Stand den Gemeinden.
Ich finde das ziemlich plausibel, wie Tom Holland zeigt, dass das Christentum viel dafür getan hat, die Familie als die wichtige soziale Einheit, quasi als den Kern der Gesellschaft zu etablieren. Und gleichzeitig kann man das natürlich sehr leicht wieder machtkritisch wenden und sich fragen, ja, ist es aber nicht auch Teil einer vielleicht unheilvollen Partnerschaft zwischen Christentum und Patriarchat? Also in einer ganz bestimmten Weise jetzt auf das bezogen. Manu, ich finde das alles anregend und interessant, aber wir können ja sagen, okay, wir sind beide nicht in einer christlichen Kommunität. Wir haben uns nicht quasi einem Modell angeschlossen, das eine ganz hohe Verbindlichkeit lebt. Trotzdem gehören wir noch zur Kirche. Das heißt, die Hoffnung dieser Kirche müsste ja darin bestehen, dass wir in unseren Familien so etwas wie religiöse Sozialisierung weitergeben. Also wir müssten ja eigentlich, wenn das Christentum an unserem Beispiel irgendwie überleben soll, müssten wir ja eigentlich unsere Kinder, ja, ich sage jetzt mal, kirchlich sozialisieren, christlich prägen. Wie gut gelingt dir das so?
Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn die Kirchen an unserem Beispiel genesen soll, dann mache ich mir noch ernsthaftere Sorgen um die Kirche, als ich sie ohnehin schon hege. Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich hier nicht unbedingt mit dem allerbesten Beispiel vorangehe oder dass mir vielleicht auch einfach noch die Spur fehlt, auf der ich in einer Art und Weise Glauben, Leben und Christentum, auch Kirchenverbundenheit prägen kann, ohne die Kinder jenen Zwängen und Selbstverständlichkeiten einfach zu unterwerfen, mit denen ich teilweise groß geworden bin. Das ist jetzt weniger eine Breitseite gegen meine Eltern, die haben mir eigentlich relativ viele Freiheiten gelassen, aber es war doch ein kulturelles Umfeld, das sehr, sehr stark normiert war und nicht wahnsinnig viele Abweichungen erlaubt hat. Und da wünsche ich mir für unsere Kinder eben doch einen größeren Gestaltungsfreiraum auch. Mhm. Und das zu verbinden mit einer doch noch vorhandenen kirchlichen Sozialisierung, also das ist bei uns jeden Sonntag, ist das irgendwie quasi eine implizite oder explizite Diskussion. Ja, gehen wir jetzt in Gottesdienst und dann oft gehe ich alleine, weil irgendwie keiner sonst mitgehen will. Und wir sind natürlich noch aufgewachsen früher, wenn der Vater gesagt hat, jetzt ist Gottesdienst, dann war Gottesdienst. Also da bin ich bis in die Teenagerzeit bin ich da einfach mitgewatschelt und habe mich dann irgendwie so schräg hinter der Orgel versteckt und den Leuten irgendwelche Kaugummiteile angespickt oder
okay,
so.
Okay, ja. Ja, ich fürchte, dass ich auch da keinen ausreichenden Beitrag leiste. Ich glaube nicht, dass das, was es an Christentum zu lieben und zu entdecken gibt, jetzt inhaltlich bei meinen Kindern über das ankommt, was ich ihnen erzähle oder mitgebe. Mhm. Und ich bin aber auch ein bisschen gelassen, was das Ganze angeht, weil ich schon auch glaube, dass sie ja merken, dass wir als Eltern das sehr wichtig finden, uns sehr stark damit auseinandersetzen. Und ich hoffe immer noch so ein bisschen drauf, dass gerade dadurch, dass wir das jetzt weniger auf eine inhaltliche Art und Weise tun und unsere Kinder das Bibelquiz gewinnen müssten, dass vielleicht in einem späteren Zeitpunkt dann so ist, dass sie relativ frei darin das finden mögen, was ihnen gut tut und was sie interessiert. Aber ich würde nicht drauf wetten.
Ja, aber ich finde das einen guten Impuls jetzt gegen den Schluss, weil das geht mir auch so. Ich liebe es, wenn von den Kindern Eigeninitiativ ein Interesse aufflammt. Es ist nicht so, dass ich die Themen völlig vermeide oder so. Ich rede ja über meine Arbeit, ich rede über Dinge, die ich aufgenommen habe oder gesagt habe im Podcast und so. Die Kinder kriegen das ja alles mit und so. Aber geil ist, wenn dann aus Eigeninitiative, aus Neugierde von den Kindern eine Rückfrage kommt, wenn sich dann beim Abendessen am Tisch irgendeine Diskussion entfacht und die wollen dann wissen, du, jetzt haben wir bei uns in der Schule, haben wir im Religionsunterricht über Schöpfung gesprochen oder wir haben über dies und das, und dann gibt's eine super angeregte Diskussion und die Kinder sind mittendrin. Ich liebe das. Oder auch wenn unsere Tochter nach Hause kommt, irgendwie sie war in einem Gottesdienst und sagt, sie wird das einfach so toll finden, wenn man diese Lieder zu Gott singen könne und das wird ihr einfach irgendwie gut tun und so. Und dann, ich liebe das dann, das auch zu bestärken, weißt du, das finde ich super.
Habt ihr sowas wie eine gemeinsame religiöse Praxis? Also betet ihr zum Beispiel beim Zu-Bett-Gehen, beim Essen oder ich weiß nicht was?
Ja, das, also wir haben diese ganzen ritualisierten Geschichten, die sind bei uns sehr stark. Also wir beten eigentlich immer vor dem Essen und beim ins Bett gehen ist das so stark auch irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen, dass die Kinder mich eigentlich holen abends, wenn sie schlafen gehen wollen und damit ich für sie bete. Und dann bete ich für sie und segne sie und so. Und manchmal mache ich das auch morgens, wenn sie eine Prüfung haben oder sonst irgendwas, dann quasi spreche ich ihnen noch einen Segen zu und so. Das machen wir sehr unkompliziert und die Kinder schätzen das auch sehr. Das würde ich aber auch sofort aufhören, zumindest in diesem, also ich würde nicht aufhören, für meine Kinder zu beten, aber ich würde aufhören, das vor ihnen zu tun, wenn sie sich damit nicht mehr wohlfühlen würden.
Okay.
Das ist mir schon wichtig.
Ja, jetzt lieferst du mir einen Steilpass, der etwas peinlich wird für mich. Also so abgesehen vom Pürti Gott gibt's bei uns wahrscheinlich kaum wirklich Formen, die wir etabliert haben oder eine Praxis. Und wenn ich drüber nachdenke, dann würde ich sagen, vielleicht hat bei uns Reality TV, dass wir gerne zum Essen schauen, das verdrängt, was früher religiöse Praxis war. Und das ist natürlich eine tolle Überleitung für unser nächstes Thema.
Das habe ich jetzt gerade gedacht.
Werden wir über Ablenkung, über Spaß, über die Möglichkeiten, die uns Eskapismus bietet, sprechen, weil auch das könnte ein möglicher Erbe, eine mögliche Erbin sein. Wir danken euch fürs Dranbleiben bis jetzt. Schreibt uns vor allem auch, wenn ihr nicht Kinder und Familie habt, wie ihr eigentlich Kirche erlebt, als Menschen, die nicht der Normalfall sind für ganz viele Gemeinden. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche. Bis denn. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.